Herzlich willkommen zur 35. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind in diesem Fall mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich. Guten Morgen.
Guten Morgen, Tamo.
Man muss nämlich dazu sagen, ausnahmsweise nehmen wir dieses Mal am Montagmorgen auf. Das hat den Hintergrund, dass der THW am Dienstag in Montpellier in die European League-Saison startet und ich jetzt gleich schon auf dem Weg bin zum Flughafen. Darum haben wir gesagt, wir treffen uns am Montagvormittag. Dann sind wir auf der sicheren Seite.
Und die Derby-Nachwehen sind schon so ein bisschen, haben sich schon ein bisschen gelegt.
Ja, der Derby-Kater sozusagen. Ja, neue Folge, die aber traditionell mit unserer ersten Rubrik beginnt.
Zebra-Formcheck.
Wie bewertest du denn die Form der Zebras seit unserer letzten Aufnahme vor einem Monat?
Ja, es ist gar nicht so einfach zu bewerten, finde ich, weil der Saisonstart punktemäßig natürlich super gut war bis in den Oktober mit den 6 Siegen in 6 Spielen. Da war, glaube ich, überhaupt nichts dran auszusetzen. Das war, ja, 12-0 Punkte aus 6 Spielen. Besser geht's ja nicht. Auch die Art und Weise, wie man womöglich die kleine Schwächephase überbrückt hat, war optimal. Dann kam, ja, die Rhein-Neckar-Löwen und der vermeintlich erste wirkliche Prüfstein, muss man ganz ehrlich sagen, nachdem man auch so die anderen Ergebnisse mal ein bisschen quer vergleichen konnte, die der THW gespielt hat. Haben die Rhein-Neckar-Löwen einerseits eine ganz gute Leistung gebracht und es wurde tatsächlich beim THW das erste Mal sichtbar, was nicht passieren darf. Und zwar, dass sich einer der Leistungsträger nicht auf dem Parkett wiederfindet. Man muss sagen, was sehr positiv in diesem Spiel trotzdem war, war, dass der Punkt geholt worden ist, denn das Spiel war eigentlich schon 5 Minuten vorm Ende verloren. Und dass sie sich da zurückgekämpft haben, finde ich, ist eher ein moralischer Sieg. Meine Gefühlslage vor dem Derby war nicht sonderlich positiv, sage ich mal. Ich bin der Meinung gewesen, dass das für den THW unter den gegebenen Umständen eine nicht zu lösende Aufgabe ist. Und ich finde, dafür haben sie sich in der ersten Halbzeit sehr achtbar geschlagen und in der zweiten Halbzeit kam es aber wie ein Bumerang zurück.
Ja, also achtbar geschlagen. Sie haben ja sogar mit 3 Toren geführt. Ich fand, in der ersten Halbzeit war das auch von den Kielern wirklich ein gutes Spiel. Ich muss aber schon sagen, auch wenn ich die Matzen-Verletzung natürlich nicht ausklammere, ich weiß noch, dass wir in der letzten Ausgabe uns selbst gefragt haben, ob das dann jetzt überhaupt schon die Gradmesser waren. Und das bezog sich ja auch auf die weiteren Spiele, 12-0 Punkte, natürlich Leipzig, Minden, HSV, da waren auch so einige kleinere, in Anführungszeichen, Aufgaben dabei, aber Trotz der Verletzung von Emil Matzen kann man sagen, ist das jetzt schon auch eine Ernüchterung, oder?
Ja, also ich finde, im Vorhinein hätte der Punktverlust gegen die Rhein-Neckar-Löwen viel mehr wehgetan. Ich glaube, dass wenn man sich vor der Saison hinsetzt und sagt, wir fahren nach Flensburg, da muss man nicht unbedingt punkten, aber wenn wir punkten, sind es Big Points. Ist das, glaube ich, so. Man muss seine Heimspiele gewinnen. Und ich glaube, das war ja auch eins der Hauptsaisonziele des THWs vor der Saison, diese nicht allzu dolle Heimbilanz der Vorsaison deutlich zu verbessern. Und dann tut dieser Punktverlust gegen die Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, in Summe trotzdem deutlich mehr weh als eine 2-Tore-Niederlage in Flensburg. Deswegen Ernüchterung, weiß ich nicht. So richtig einordnen wird man es können, wenn man Melsung und Gummersbach auch gespielt hat. Denn das sind dann womöglich tatsächlich die Mannschaften, die man auf jeden Fall auch hinter sich lassen muss.
Ja, da droht jetzt sozusagen eine richtige Ernüchterung, also so ein richtiges Zurückfallen auf den Boden der Tatsachen, denn man sieht es ja jetzt schon, nach dem 12-0 Punktestart und Platz 1 ist es jetzt Platz 5 mit 3 Minuspunkten. Ja, der THW Kiel hat sich anders als andere Vereine in der Startphase der Saison keinen Patzer geleistet. Ich denke da zum Beispiel an Magdeburg gegen Erlangen, die haben ja einen Punkt verloren. Flensburg hat auch nicht so überzeugend begonnen, hat 2-mal unentschieden gespielt. Aber jetzt, wie du schon sagst, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, ne? Also Gummersbach und Melsungen sind eben Mannschaften, die Gummersbach, im Fall von Gummersbach, die oben im Moment mitspielen, im Fall von Melsungen, die oben mitspielen wollen. Und bei denen jetzt ja auch der ein oder andere Verletzte wieder zurückkommt. Also da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Aber ich finde auch, man darf auch mit ins Kalkül ziehen, wir reden von der Verletzung von Emil Madsen, aber auf halb rechts steht jetzt ja kein Jugendspieler oder kein Nachgerückter aus der U23, sondern da steht mit Harald Reinkind ja auch ein vollwertiger Halbrechter. Und insofern ist es jetzt auch nicht so, dass der THW-Kader jetzt auseinanderfällt wie ein Kartenhaus.
Nein, da gebe ich dir recht, aber wenn man sich anguckt, was gerade in den ersten Spielen gut war beim THW, dann war es das Tempo, was ja tatsächlich überzeugend war, was auch ein Neuwert in dieser Saison war. Und dieses Tempo lebte im Rückraum maßgeblich von natürlich Elias Elessen als Skipper Götu, der das Ganze antreibt, und ein Emil Madsen, der dann ähnlich schnell Entscheidungen treffen kann gegen eine noch nicht sortierte Abwehr. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, mit Harald Reinkind, das ist eher ein Spieler, der auch im gebundenen Spiel eingebunden werden muss. Das ist keiner, der sofort auf die Lücke geht, keiner, der im Vollsprint nach vorne geht und es 1 gegen 1 geht. Da hemmt man sich womöglich ein bisschen. Das ist gar nichts gegen Harald Reinkind. Aber diese extrem schnelle Umschaltspielart, die der THW praktiziert hat, die ist ohne Emil Madsen nicht ganz so einfach umsetzbar. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch letztlich sichtbar wurde.
Aber dann können wir ja gleich jetzt das Fass aufmachen und sagen, wenn der THW mit 2 Weltklasse-Spielern auf dieser Position besetzt ist und einer fällt aus und alles bricht zusammen, dann ist ja auch irgendwas falsch, oder nicht?
Mag man denken, aber die Zahlen sind ja so. Also gegen die Rhein-Neckar-Löwen hat der THW mit 49 Angriffen die wenigsten Angriffe in dieser Saison gespielt. Man muss wahrscheinlich unter den gegebenen Gesichtspunkten die Spielart wieder ein bisschen anpassen. Und ob die dann so durchschlagskräftig ist, wie sie zuvor war, alles immer unter dem Gesichtspunkt, was auch der Gegner an Möglichkeiten zulässt. Gar keine Frage. Ich will Flensburg und auch die Rhein-Neckar-Löwen überhaupt nicht in einen Topf werfen mit Leipzig. Aber es ist sichtbar, dass dann wahrscheinlich die Mittel und Wege einfach ein bisschen weniger breit gefächert sind. Also es ist ja nicht so, dass Emil Madsen nur Tempo spielen könnte, aber er kann beides. Er kann oben rüberwerfen, er kann ins 1 gegen 1 gehen. Die Facetten, die du mit Emil Madsen hast, und nicht umsonst ist der er ist die dänische Nummer 2 hinter Gitzel. Vor Gitzel gibt's keinen. Aber er ist die Nummer 2 in einem großen Portfolio an dänischen Topspielern.
Ich weiß das alles. Ich sag ja nur, dann ist natürlich das ganze Konstrukt auf ganz schön tönernen Füßen gebaut, wenn sozusagen von einer Stellschraube dann eben auch gleich Wohl und Wehe abhängen, ob das Kieler Spiel funktioniert oder nicht.
Ich glaube aber, das ist bei vielen Bundesligisten tatsächlich so. Also man muss, ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn in Berlin Gitzel ausfällt. Ich möchte nicht wissen, was in Magdeburg passiert, wenn Felix Klohr länger ausfällt. Das ist alles sichtbar. Und in Flensburg gibt es auch Spieler, die weniger gut zu ersetzen sind. Und deswegen glaube ich, dass das schon normal ist, dass wenn ein absoluter Weltklasse-Spieler ausfällt und ein anderer, der zur Weltklasse ist ja eh so ein weit gefächerter Begriff, aber einer internationalen Klasse zugehörigen Spieler nicht unbedingt immer gleichwertig im Spielsystem ersetzt werden kann.
Das stimmt. Wir werden ja später auch noch irgendwie die Gerüchteküche bemühen, aber wir haben ja auch an dieser Stelle in anderen Folgen schon drüber gesprochen, dass andere Vereine vielleicht auch schneller und selbstverständlicher reagieren. Der THW will es jetzt erstmal den Therapieverlauf bei Emil Madsen in Ruhe beobachten. Der THW hat auch auf der Torhüterposition die riskante Variante gewählt und hat die Verletzung von Gonzalo Perez de Vargas vorerst mit einem Perspektivspieler aufgefangen. Das sind dann eben Risikofaktoren, mit denen man auch leben muss.
Es summiert sich zumindest auf. Man hat eben halt jetzt auf mindestens 2 Positionen von 7 ein erhöhtes Risiko. Siehst du denn noch andere Schwachstellen, die zutage
getreten sind? Nein, aber also es ist also auch in Flensburg war es ja so, dass Andy Wolf beispielsweise eine fantastische erste Halbzeit gespielt hat. Bei mir waren es 10 Paraden bis zur Pause auf dem Zettel. Und nach der Pause aber keinen Ball mehr angefasst hat, oder ich glaube insgesamt noch 2. Und am Ende Leon Nowotny eingewechselt werden musste. Und es ist was anderes, und da will ich dem Jungen auch überhaupt gar nicht Unrecht tun, aber es ist eben was anderes, ob du Spiele hast, in denen du Leon Nowotny einwechselst oder beispielsweise Tomasz Mrk war, wie in den vergangenen Saisons. Und ich sehe einfach nur, dass andere Spitzenvereine in der Bundesliga bei einer Verletzung es als obligatorisch ansehen, sofort zu handeln. Und ich sehe auch die Zwänge, denen der THW unterliegt, wirtschaftliche Zwänge und so weiter. Aber dann muss man eben mit dem Resultat auch leben. Und vielleicht ist das am Ende der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 5.
Das ist, glaube ich, eins der Kernprobleme, dass der finanzielle Puffer nicht ganz so exorbitant ist, wie er vielleicht in früheren Zeiten in Kiel mal war und wie er vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in der Bundesliga noch ist. Und der zweite Punkt ist mit Sicherheit auch, dass man nicht genau weiß, wann wer wiederkommt und dementsprechend auch gar nicht genau weiß, für welchen zeitlichen Raum man einen Spieler benötigen würde.
Aber die Platte hat ja einen Sprung. Wie lange haben wir uns bei Niko Bilic angehört? Ja, wir haben nicht reagiert, weil wir nicht wussten, wie lange er ausfällt. Am Ende fällt der Junge ein halbes Jahr aus und da hast du den Salat. Also das sage ich ja gerade. Andere Vereine gönnen sich nicht dieses Zaudern, sondern handeln. Und
also wenn du nach Magdeburg kommst, dann gebe ich dir mit Sicherheit recht. Da ist sicherlich aber auch immer ein ganz anderer finanzieller Background vorhanden oder vielleicht auch noch zusätzliche Mittel, die dann irgendwie noch kurzfristig eingeworben worden sind, sei es rein sportlicher oder eben halt auch im Sponsorenbereich.
Bei den Füchsen ist es auch so, dass Bob Hanning bei Verletzungen eigentlich immer wieder irgendjemanden aus dem Hut zaubert.
Ja, aber sie haben auch letztes Jahr darauf verzichtet, Paul Drucks zu ersetzen, als er am Saisonbeginn ausfiel. Da passierte nichts.
Das stimmt, das war aber auch eine Position, wo sie noch mehr Spielraum hatten. Das war jetzt nicht, sagen wir mal, einer von zwei Kreisläufern oder einer von zwei Rechtsaußen.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es ab einem gewissen Level und auch einem gewissen Anspruch an den Spieler, den man benötigt, deutlich schwieriger wird, kurzfristig für Ersatz zu sorgen. Wenn man, sage ich mal, ein Bundesligist aus dem hinteren Drittel ist, dann ist es relativ einfach, glaube ich, mit monetären Mitteln einen adäquaten Spieler für seinen Kader zu finden.
Das sind die Füchse ja nicht.
Nein, ich sag ja, ein Bundesligist aus dem, gerade dass die Füchse oder der THW oder auch Flensburg, die haben das nicht so einfach, Spieler auf dem Niveau, das sie wirklich benötigen würden, zu holen, kurzfristig. Die Spieler gibt's halt nicht wie Sand am Meer, die einen wirklich weiterbringen. Und es geht hier in erster Linie jetzt nicht ums Kader auffüllen. Das macht Jesse Darmke jetzt auch gerade. Also die Bank ist ja besetzt.
Nein, und man muss auch fair sein, will ich zumindest jetzt in diesem Fall, und sagen, dass ein Halbrechter auch schwerer zu finden ist als ein Rechtsaußen. Ich hatte jetzt zum Beispiel daran gedacht, dass bei den Füchsen dann wurde ein Tobi Reichmann aus dem Hut gezaubert oder ein Leo Brandner, als Walter Krinz dann so lange verletzt war und so weiter. Aber das sind Außen. Die sind vielleicht auch leichter zu kriegen und zu finden als ein halbrechter Rückraumspieler auf einem hohen internationalen Niveau.
Genau, man müsste ja einen haben, der einen Mehrwert liefert. Man braucht ja keinen, der nur da ist. Also ein Eduardo Gobindo zum Beispiel war ja genau auf dieser Position und er hat dem THW in Summe in seiner Zeit hier
außer, dass er nicht viel gebraucht.
Letztlich war er nachher ja nicht mal mehr im Kader. Und da muss man eben mal überlegen, ob so welche Spieler tatsächlich dann, wenn sie auf der Payroll stehen, auch den Gegenwert liefern. Und das ist, glaube ich, schwierig. Also ich kann mir vorstellen,
im Nordderby gab es Situationen, wo man normalerweise entschieden hätte, auf halbrechts zu wechseln. Und selbst wenn du dann 5 Minuten hast, um was zu versuchen und da eben kein Emil Madsen kommt, sondern ein Regal tiefer, aber es ist ja immerhin ein Versuch. Er hat ja am Ende auch Leon Nowotny eingewechselt, das war auch ein Versuch.
Hat die ja auch Frage gar nicht ist so eben halt, was ein Versuch kosten darf, ne?
Das ist eben das Problem, genau. Ich merke schon, wir sind in der 35. Folge von Pro und Contra THW. Lass uns mal zur zweiten Kategorie übergehen und schauen, ob wir da auch ein Pro und Contra haben.
Zebra des Monats.
Letztes Mal habe ich angefangen.
Ich bin ganz langweilig heute.
Ja, ich fürchte auch. Und ich fürchte, wir einigen uns, ohne es jetzt schon zu wissen, auf das gleiche Zebra, was wir letzten Monat hatten.
Ganz genau, denn bei mir ist es so.
Es überstrahlt einer eigentlich aktuell alles. Und man muss auch sagen, auch er, also Elias Ilesen Askipagütü, war gegen Flensburg der Faktor, der den THW dahin gebracht hat, dass es tatsächlich eine gute oder vielleicht sogar sehr gute erste Halbzeit war.
Und er war der Faktor, der am Ende dafür gesorgt hat, dass es vielleicht auch in der zweiten Halbzeit nicht wieder bergauf ging, denn er hat sich sehr abgemüht und abgearbeitet an dem starken Innenblock mit Blaz Blagotinschek und Johannes Goller und hat, und diese Spiele muss es auch geben, das soll jetzt überhaupt keine Häme sein, sondern er hat in dem Spiel seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Und das ist auch gut so, denn das wird ihn wieder stärker machen und das wird ihn wahrscheinlich dazu bringen, diese Grenzen wieder zu verschieben. Aber vielleicht waren wir letzten Monat zu früh, denn im letzten Monat haben wir Elias Ellefsen Aschipagüto zum Zebra des Monats gekürt, als sich schon vieles andeutete und er auch sehr stark in die Saison gestartet war. Aber da konnten wir ja überhaupt noch gar nicht absehen, dass wir jetzt eigentlich gezwungen sind, ihn wieder zu wählen, denn er...
Ja, wir haben Trend gesetzt, ne?
Wir haben, genau, und genau.
Die Kapitäne und die Trainer und die Zuschauer und Fans der Handball-Bundesliga haben sich dann nahtlos unserem Votum angeschlossen und haben gesagt, das haben Tamo und Jan Philipp schon ganz richtig erkannt.
Habt ihr das gehört im THW-Podcast der Kieler Nachrichten? So machen wir das jetzt auch. Die haben nämlich Elias zum Spieler des Monats September gekürt in der Handball-Bundesliga.
Es war sogar der August, oder?
Nee, September. Spieler des Monats September ist er geworden.
Ach so, in der Handball-Bundesliga.
In der Handball-Bundesliga, ja, genau. Und hat danach in 3 Spielen zweistellig getroffen. 11 Tore gegen den HSV, 14 Tore gegen Hannover, 10 Tore gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also mit danach meine ich nach unserem letzten Podcast. Liegt mit 66 Toren auf Platz 3 der Handball-Bundesliga-Torjägerliste hinter dem Magdeburger Oma Ingi Magnusson mit 71 und Matthias Gitzel mit 69. Also spielt da oben im Konzert der ganz Großen mit.
Seine Quote ist auch erstaunlich gut für die Würfe, die er sich nehmen muss manchmal. Da sind ja schon viele Risikowürfe dabei. Das liegt, glaube ich, knapp bei 70%.
Und man muss dazu auch sagen, ein verloren geglaubtes Spiel wie gegen die Löwen hat er nochmal an sich gerissen. Und wenn wir die Tore außen vor lassen, muss man auch sagen, dass er spielprägend ist beim THW Kiel im Moment.
Absolut. Und was finde ich noch viel prägnanter neben diesen Werten ist, er hat seine Zahl der technischen Fehler enorm reduziert. Ich glaube, er hat nach 8 Spieltagen 12 gemacht. Bei dem Tempo, das er spielt, sind Fehler eigentlich immer mit eingepreist. Und wenn man bedenkt, wie häufig er in der Vergangenheit Schrittfehler begangen hat oder beziehungsweise auch seine Mitspieler mit seinem Tempo komplett überfordert hat, dadurch Ballverluste eingeleitet hat, ist das alles sehr in Einklang gekommen. Und jetzt hoffen wir mal, dass es dann auch so bleibt, denn man muss ja fast ein bisschen Angst haben, dass er den THW aktuell wieder mit seinem Tempo etwas überfordern könnte.
Du meinst jetzt durch die Verletzung von Emil Madsen?
Genau.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich irgendwie auch eine groteske Situation, dass ein Spieler so spielprägend ist mit diesen Eigenschaften und man jetzt eigentlich einen Schritt zurückgehen muss und schauen,
dass für die anderen passt.
Spielt er die anderen jetzt schwindelig oder was passiert denn da gerade? Wobei, wir haben ja mit Harald Reinkind lange gesprochen und der hat gesagt, wie hat er das, er hat ihn ja so schön junger Mann, wenn der junge Mann da in der Mitte so spielt wie am Anfang der Saison, dann müssen wir uns anpassen und nicht er. Und das ist ja schon auch eine schöne Aussage. Also der sagt überhaupt nicht, warte mal, mach mal eine Nummer langsamer, ich komme hier nicht mit, sondern der sagt, ja, da muss ich mich halt anpassen.
Aber das muss er halt im Moment über 60 Minuten, was die Sache natürlich deutlich schwieriger macht, als das mal 20 Minuten wird zu gehen, das Tempo. Er kann sich das aktuell nicht aufteilen. Und dann sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, den wir gerade eben schon besprochen haben. Harald Reinkind wird über sich hinauswachsen müssen, sowohl was die Spielzeit als auch das Tempo angeht.
Ja, absolut. Absolut. Und das kann er ja auch. Also Wir haben Harald Reinkind bei uns in den Kieler Nachrichten, glaube ich, zweimal zum Spieler der Saison gekürt nach abgelaufenen Spielzeiten, weil er als Alleinunterhalter da auf halb rechts zu Zeiten, als Steffen Weinhold oft verletzt war, alles weggerissen hat, bester Feldtorschütze war und so weiter. Also der kann das, der weiß aber auch, dass sich der Handball Jahr für Jahr ein bisschen mehr ändert.
Philipp wünscht sich 60 bis 65 Angriffe pro Spiel.
Ja, oh Gott, da kriegt man ja schon beim Zuhören Stress. Aber stimmt schon, ja, es ändert sich.
Das heißt, wahrscheinlich 10-mal mehr laufen als vor 2-3 Jahren noch, hin und rund, hoch und runter. Also da wird schon was abgefordert, plus schnelle Entscheidungsfindung. Wird spannend.
Ja, aber nochmal, wir reden hier von Harald Reinkind und nicht von einem Perspektivspieler aus der U23, sondern ein Spieler, der Vize-Weltmeister war, der alles gesehen hat, was man im Handball sehen kann und auch schon vieles gewonnen hat.
Der trotzdem noch einer schwierigen körperlichen Saison erst im Adaptionsprozess ist, sprich, der legt jetzt auch fast einen Kaltstart hin. Natürlich ist er seit Saisonbeginn wieder im Training komplett und hat alles mitgemacht und hat auch keine offensichtlichen Schwierigkeiten, und nichtsdestotrotz steckt ja ein Jahr voller Pausen in seinem Körper, und den muss er natürlich erst wieder auf absolutes Top-Level auch in der Spielpraxis bringen.
Ja, wollen wir das so stehen lassen?
Also, Zebra des Monats, Skippy.
Genau, der aber nicht mehr, das möchte ich an dieser Stelle einmal betonen, Skippy genannt werden möchte.
Er wird jetzt erwachsen.
Auf den Färöer habe man keine Spitznamen oder so ähnlich, hat er, glaube ich, gesagt. Und ich möchte das an dieser Stelle respektieren und ihn Elias nennen. Zebra des Monats, völlig verdient. Ich habe mal nachgeschaut, es ist bei mir seit dem der Podcast vor 3 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, ist es das erste Mal, dass ich 2-mal in Folge dasselbe Zebra habe.
Spricht das für Konstanz der Spieler oder gegen Konstanz der Spieler?
Ja, das lassen wir jetzt auch mal so dahingestellt und kommen zu unserer nächsten Rubrik.
Notizblock.
Wir haben uns beide wahrscheinlich schon einige Notizen in unserem Blog gemacht. Willst du anfangen?
Ja.
Ich muss jetzt nämlich gleich los, aber ich bleibe natürlich noch. Aber hatte ich ja vorhin schon gesagt, Auftakt ist Dienstagabend 18.45 Uhr in Montpellier. Gleich der härteste Brocken auswärts zu Beginn. Auch nicht so schlecht, dann ist das schon mal weg.
Ja, mit Sicherheit. Und jetzt in dieser Jahreszeit fährt man sicherlich auch ganz gerne mal nach Montpellier. Andererseits hat der THW ja gerade erst am Samstag gespielt. Sprich, es geht da nicht um Sightseeing und um irgendwie schöne französische Mittelmeerküste genießen, sondern ich glaube, es geht um 2 ganz, ganz wichtige Punkte.
Denn na, für mich vielleicht schon.
Für dich vielleicht schon. Du
ich muss heute schon
erzwungenermaßen früher fliegen, weil es morgen zu früh angepfiffen wird.
Genau, ich muss heute schon fliegen und habe morgen noch einen Tag in Montpellier. Allerdings war ich letzten Sommer auch mit meiner Familie gerade dort, aber die haben schon alle sich beschwert und haben gesagt, nein, dann kannst du das alles machen, was wir nicht geschafft haben, und da wollten wir noch hin und da und fies und wir wollen mit, aber
was steht da auf der Agenda, bevor der THW spielen muss?
Auf jeden Fall werde ich mir nochmal ganz in Ruhe die Altstadt anschauen, und ich habe auch schon gesehen, es gibt die eine oder andere nette Ausstellung mit alten Meistern. Ich werde den Tag auf jeden Fall rumkriegen. Auf jeden Fall, genau. Aber sportlich gesehen ist es natürlich der härteste Brocken gleich zu Beginn.
Absolut, absolut. Also der THW hat ja in der Vergangenheit in der jüngsten Vergangenheit ausreichend Erfahrung mit Montpellier gemacht. Die Mannschaft hat das Gesicht zwar ein bisschen verändert im Vergleich zur letzten Saison. Unter anderem ist ja auch Vera Nacinovic von Montpellier zum THW gewechselt. Die haben dem THW in die Suppe gespuckt letztes Jahr beim European League Final Four in Hamburg. Da ist der THW nach einem fatalen Start und einer guten Aufholjagd letztlich sehr unglücklich im Halbfinale ausgeschieden.
31-32 mit einem Tor.
Genau,
es war so. Was für ein Tor auch am Ende. Ne?
Mhm. So ein Kullertor war das, glaube ich, ne? Nach eigenem Ballbesitz kurz vor Ende noch, und dann hat, glaube ich, Herr Hesham.
Hesham, ja. Also bei gekullert war das nicht. Bei Kullertor muss ich jetzt immer an Elias Ellefsen, Aschipa Goethus Kegeltore denken.
Ich wollte gerade sagen, der kegelt ja.
Ja, der kegelt, genau.
Aber war es nicht irgendwie so ein Ball, der sich in Zeitlupentempo nachher noch irgendwie über die...
Das müsste ich nochmal nachschauen. Ich habe jetzt irgendwie ein...
Ich war da im Urlaub.
Ich habe einen Wurf hoch in Erinnerung. Wir prüfen das nach und werden es nachliefern bei der nächsten Ausgabe.
Das Einzige, was sicher ist, der Ball war drin.
Der Ball war drin,
draußen.
Das Spiel war verloren und die Träume vom nächsten Titel im ehemaligen EHF Cup waren dann sehr schnell geplatzt.
Ja, es war für Montpellier wahrscheinlich so ein bisschen die Revanche für dieses Spektakel der Vorsaison, als der THW diesen 10-Tore-Rückstand kompensieren konnte gegen Montpellier und in der Champions League weitergekommen ist. Ja, Montpellier ist zweifelsohne der stärkste Gegner, die in der Gruppe, die ja auch noch mit BSV Bern einen European League Novizen in die Gruppenphase bekommen hat. Und
Tabellendritter in der Schweiz, nur um es mal einzuordnen. Also die beiden anderen Mannschaften sind schon unbeschriebenere Blätter. Also mit dem BSV Bern kommt der Tabellendritte aus der Schweiz. Mit Ostrowia Ostrow Jelkopolski kommt der Tabellendritte aus Polen. Eine 70.000 Einwohnergemeinde, oder naja, das ist schon eine Stadt, eine 70.000 Einwohnerstadt, irgendwo nordöstlich von Breslau, südlich von Posen.
Irgendwo im Nirgendwo.
In der polnischen Pampa, darf man das sagen? Das ist vielleicht nicht politisch korrekt, aber im polnischen Nirgendwo auch nicht politisch korrekt. Aber da auf jeden Fall findet man das.
Und auf jeden Fall eine Anreise, die ein oder andere Unwägbarkeit mit sich bringt, womöglich.
Also die Anreise ist so kompliziert, dass ich drüber nachdenke, einfach mit dem Auto zu fahren. Das dauert zwar lange und ist anstrengend, ist am Ende aber wahrscheinlich auch nicht schlimmer, als über 5 Ecken dahin zu kommen. Auf jeden Fall darf man sagen, das sind 2 Pflichtaufgaben. Und zwar auch zweimal 2 Pflichtaufgaben. Hin- und Rückspiel, Ostrowia Ostrow und BSV Bern sollte kein Problem darstellen. Es sollte eigentlich klar ausgemacht sein, dass der THW und Montpellier die Hauptrunde erreichen. Die
Punkte
League
allerdings aus den direkten Duellen werden mitgenommen.
Genau.
Dementsprechend darf man da nicht schwächeln.
Die European League funktioniert so, dass es eine Gruppenphase gibt und die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe kommen dann in die sogenannte Main Round und nehmen die Punkte, wie gesagt, aus den direkten Duellen gegeneinander auch mit. Das heißt, nur als Beispiel, 2 Niederlagen gegen Montpellier, dann würde man schon mit 0-4 Punkten in die Hauptrunde starten. Und da ganz pikant oder auch spannend, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, würde dann wahrscheinlich die SG Flensburg-Handewitt warten.
Und nicht nur die, sondern auch noch tatsächlich ein spanischer Vertreter mit Bidasoa Irun und ein französischer mit Vasan Rafael. Sprich, da kommt dann auch zumindest aus starken Ligen noch ein bisschen Qualität dazu.
Das würde ja jetzt bedeuten, dass du dem Vertreter Potaissa Turda aus der rumänischen Provinz Siebenbürgen nicht zutraust, die Hauptrunde zu erreichen.
Also,
ist das politisch korrekt?
Politisch korrekt ist es vielleicht nicht, aber ich würde auch kein Geld drauf wetten, dass die weiterkommen.
Hast du jemals von, ist es AHC Potaissa Turda? Hast du jemals von denen gehört?
Bis zur Auslosung war mir dieser Club, Schande auf mein Haupt, gänzlich unbekannt. Vielleicht haben die auch früher mal anders geheißen. Vielleicht ist das ein Sponsor davor?
Ja, ich weiß es auch nicht so genau, aber
nein, ich kenne sie nicht. Ich gebe es offen und ehrlich.
Asociatia Handballclub Potaissa Turda. Ich glaube, das ist kein Sponsor. Der Name kommt auch schon lange im Wappen vor. Ich habe noch nie von denen gehört.
Ich habe mich mit denen jetzt auch noch nicht auseinandergesetzt, weil ich es als sehr unwahrscheinlich hielt, dass der THW in der Zwischenrunde oder Hauptrunde oder Main Round auf diesen Club treffen könnte. Aber um nochmal auf das ganze Prozedere zurückzukommen, es wäre für den THW womöglich sehr wichtig, aus den Duellen mit Montpellier Zählbares mitzunehmen, um sich auch für die Hauptrunde eine gewisse Ausgangsbasis zu verschaffen, um dann den nächsten Schritt schon weiterdenken zu können. Der Gruppensieger der Main Round springt ja, wie der THW es letztes Jahr auch gemacht hat, direkt ins Viertelfinale. Der zweite und der dritte müssen in die Playoffs, bedeutet erstmal 2 weitere Spiele. Der dritte hat den Nachteil, dass er auch die Playoffs im Rückspiel auswärts bestreiten muss und im Viertelfinale auch das Rückspiel auswärts hätte. Also das wird dann schon ein sehr anstrengender Weg Richtung Hamburg, wenn das denn das Ziel sein sollte. Und das ist ja ausgerufen, so wie ich das verstanden habe, eine Final-Vorteilnahme wäre noch gewünscht.
Wir sind jetzt ja noch sehr stark im Bereich Hätte-Hätte-Fahrradkette oder, wie ich aus persönlichen Gründen momentan eher sage, Hätte-Hätte-TÜV-Plakette. Aber ich gehe davon aus, dass das Weiterkommen unstrittig ist. Wir haben jetzt aber viele Weichenstellungen, wo es eben in die eine oder andere Richtung gehen kann. Also Punkte, Ausbeute gegen Montpellier, Platzierung in der Hauptrunde, Viertelfinale oder Playoffs, Heimrecht oder auswärts zuerst und so weiter.
Unterstreicht aber den Charakter des Spiels morgen Abend in Montpellier, da geht's wirklich um was. Das ist jetzt nicht irgendwie...
Da geht's um was, denn nicht nur die beiden Spiele sind ja entscheidend, sondern man könnte ja theoretisch auch damit rechnen oder muss vielleicht damit rechnen, dass eine SG Flensburg-Handewitt mit 4-0 Punkten aus der Gruppenphase rauskommt und dann werden die Spiele auch wieder wichtig, wenn es da um den Gruppensieg geht und so weiter. Also sagen wir mal so, der THW hatte jetzt sowohl was die Reisestrapazen angeht, als auch was die Konstellation angeht, kein Losglück. Und wir damit irgendwie auch nicht.
Nein, definitiv nicht. Montpellier ist sicherlich eine schöne Reise an sich.
Aber ja, aber irgendwie, ich glaube, mir ging es da jetzt dieses Mal auch ein bisschen wie dem THW. Man wünscht sich dann Dänemark, Schweden, vielleicht Island, aber man bekommt am Ende Ostrov, Wielkopolski.
Ja, und mit Montpellier halt eins der schwersten internationalen Lose.
Ich beschwere mich nicht, aber das ist sportlich natürlich auch nicht attraktiv, weil es eben wirklich ein starker Gegner ist. Du hast ja, in der Gruppenphase absolut schon einen Final Four-Teilnehmer der Vorsaison. Das ist natürlich schwer und du kriegst in der Hauptrunde definitiv den Titelverteidiger. Es ist noch schwerer.
Einzig und allein unter Beachtung der Zuschauerthematik ist das vielleicht auch ganz interessant, wenn man eine Hauptrundengruppe hat, ja, wo es um was geht.
Wie in alten Zeiten, wo manchmal pro Saison irgendwie 5 bis 6 Nordderbys auf dem Programm standen. Darum sind wir mittlerweile schon bei Nummer 113, weil die eine Zeit lang in der Champions League Gruppenphase, dann nochmal in der K.O.-Runde oder im Final Four oder im DHB-Pokal aufeinander getroffen sind und da eben nicht nur diese beiden Bundesligaspiele pro Saison dazu kamen.
Genau, deswegen rechnen wir mal flugs weiter. Wenn alles normal läuft, sind wir mindestens bei 116 nach dieser Saison.
Wir sind mindestens bei 116, ja.
Wenn sich nicht im DHB-Pokal vielleicht auch noch irgendwann die Klingen kreuzen sollten.
Und wenn es läuft, wie es vielleicht wahrscheinlich wäre, das sind jetzt, also das Wort wahrscheinlich und vielleicht und wäre zusammen ist jetzt auch irgendwie völlig absurd, aber dann würde wahrscheinlich der Fall eintreten, dass der THW und Flensburg sich auch im Final Four der European League wieder treffen.
Das wäre dann allerdings tatsächlich optimale Auslastung der Nordderbys in einer Saison.
Ja, ja. Gut. Mein Notizblock ist jetzt erschöpft. Hast du noch was hinzuzufügen? Hast du noch die stärksten Spieler von Ostrowia Ostrov, Wielkopolski?
Nein, mit denen habe ich mich noch nicht so weit auseinandergesetzt. Mit Montpellier tatsächlich gerade eben ein bisschen mehr, aber die Truppe birgt einfach jede Menge Qualität, muss man einfach sagen.
Ich habe mal geschaut, die Polen setzen sich, und das ist ungewöhnlich, wenn man sich Wisła Płock oder Kielce anschaut, die setzen sich fast ausschließlich aus polnischen Spielern zusammen.
Aber hinter Wisła Płock und Kielce fängt ja meistens auch der zweite Teil der Liga in Polen an.
Genau, in der Gemeinde Ostrow, Wielkopolski zum Beispiel, in der letzten Saison auf Platz 3, genau.
Best of the rest.
Ja, genau. Gut, weiter im Programm.
Glaskugel.
Wir befinden uns in einer, wie ich finde, ungewöhnlichen Situation. Die Verantwortlichen sagen, es ist eine schwierige Situation, aber alle gehen professionell damit um und sollen bitteschön auch professionell damit umgehen. Denn, ich überspitze es jetzt, die Verträge der halben Mannschaft plus Trainer laufen aus. Es ist nicht ganz die halbe Mannschaft natürlich, aber ich sag's einmal. Auslaufen werden im Sommer 2026 die Verträge von Nikola Bilic, Domagoj Duvniak, Magnus Landin, Rune Damke, Petter Överby, Trainer Philipp Jicher. Auslaufen mit einer vorhandenen Option auf noch ein weiteres Jahr werden die Verträge von Benze Imre und Henrik Pekeler. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verträge laufen aus. Viele, viele Fragezeichen. Du darfst jetzt zuerst in die Glaskugel schauen und sagen, wer muss gehen, wer darf bleiben.
Ja, fängt wahrscheinlich mit der ersten Frage an, die geklärt werden muss, ist, bleibt Philipp Wiecher Trainer? Der hat sicherlich ja auch seine eigenen Vorstellungen von einer Mannschaft. Von daher ist das sicherlich die vordringlichste Frage, die geklärt werden muss, auch aus meiner Sicht. Die Verantwortlichen haben gesagt, es wird in der zweiten Jahreshälfte passieren. Wir haben uns ja auch schon mehrfach darüber ausgetauscht. Worauf wartet man noch? Das ist die große Frage.
Was soll jetzt noch passieren, was nicht schon passiert
Der THW hat einen vernünftigen Saisonstart hingelegt. In Flensburg kann man verlieren. Davon wird und darf man sicherlich keine Trainerentscheidung abhängig machen. Im Endeffekt, wenn da die Entscheidung damit begründet wird, dass es eine strategische und langfristige Entscheidung sein soll, müsste man die auch jetzt treffen können. Denn man muss doch wissen, ob man mit Philipp Wiecher weiterarbeiten möchte oder nicht. Und wir haben uns beide, glaube ich, schon gefragt.
Nicht nur einmal.
Genau, warum zieht man das noch so lange in die Länge?
Du hast es eben völlig richtig auf den Punkt gebracht. Worauf wartet man? Welche Erkenntnis, die man nicht im August bei der großen Saisoneröffnungspressekonferenz auf dem Sonnendeck der Stenaline-Fähre hatte, welche Erkenntnis soll jetzt noch kommen, die nicht schon vorher da war?
Und selbst wenn man jetzt noch Erkenntnisse gesammelt hat, hat man ja gesehen, es bewegt sich was.
Total.
Also spätestens jetzt müsste man ja sagen, okay, wenn man gedacht hat, bei Philipp Wiecher gibt es keine Veränderung mehr, muss man sehen, es gab eine Veränderung. Wenn man aber nicht mit ihm weiterarbeiten wollen würde, dann müsste man auch mit offenen Karten spielen, finde ich. Und man muss den Trainer nicht jetzt irgendwie noch immer wieder in die Position bringen, keine Entscheidung über seinen Fortbestand in Kiel fällen zu wollen. Weil es ist langsam an der Zeit, und das, dann kommen wir auch zu den Spielerverträgen tatsächlich, das nächste Jahr zu planen. Und wenn man so viele auslaufende Spielerverträge hat, dann sollte man das mit dem Trainer, der für die kommende Saison zuständig ist, besprechen. Also muss man mit dem Trainer jetzt Klarheit schaffen.
Absolut. Wenn wir gesprochen haben, wir haben das Ohr ja auch ein bisschen an den Fans. Ich weiß, dass bei vielen Fans kommt das ein bisschen so an, als ob Philipp Wiecher auf irgendeine Weise auf Bewährung spielt. Als ob der Aufsichtsrat unentschieden ist und man jetzt nochmal schauen will, wie geht's weiter, wie entwickelt es sich. Und dann denke ich so, naja gut, aber Saisonstart mit 12-0 Punkten, eine Entwicklung ist zu sehen. Jetzt ist er auch wieder ein bisschen zurückgeworfen durch eine Matzenverletzung. Ja, worauf wartet man? Ich finde, das ist in Ansätzen ein bisschen ein unwürdiges Schauspiel. Ich finde, das hat Philipp Wiecher mit all den Erfolgen, die er für den Verein erzielt hat, nicht verdient. Ich würde mir da für ihn wünschen, dass das anders wäre und wundere mich ein bisschen, wie gelassen er damit umgeht. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er ist einfach so gelassen und wir müssen ihm gar nichts wünschen, weil er irgendwie gar nicht angefasst ist davon. Oder er weiß schon mehr als wir. Das weiß ich nicht. Ist auch schon wieder Spekulations.
Das könnte aber dann ja nur bedeuten, dass er wissen würde, dass er nicht mehr Trainer wäre. Weil wenn er wissen würde, dass er weiter Trainer bleibt, könnte man es ja auch einfach kolportieren.
Ja, genau. Und so geht das. So drehen wir uns im Kreis und jeder denkt irgendwie, was soll das?
Ja, es ist, es gibt wahrscheinlich keinen guten Punkt mehr innerhalb dieser Halbserie bis zum Jahresende, denn die Spieltaktung ist hoch. Man wird so oder so immer wieder damit Diskussionen schaffen. Die Fragen werden mehr werden. Und jetzt nach irgendwelchen Spielen irgendeine Begründung zu finden, die nicht vor zwei Wochen hätte auch gefunden werden können, finde ich auch sehr merkwürdig.
Ja, also es gibt eigentlich nur noch einen guten Zeitpunkt, das zu verkünden, und das ist jedes Mal, wenn man drüber spricht, morgen oder am liebsten noch heute. Ich finde, das ist, dass diese Warterei sorgt für Unruhe, und vielleicht sorgt sie ja auch, also ich meine, die Neuzugänge, die schon feststehen, Julian Köster und Domen Markoc, die sprechen dagegen. Also es ist nicht so, dass diese Hängepartie irgendwas hemmt. Zumindest wirkt es so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Hängepartie, da wir ja auch wissen und THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi das uns so gesagt hat, dass die Trainerfrage Priorität hat, zumindest hemmt diese Hängepartie alles, was noch an auslaufenden Verträgen zu besprechen ist. Und ja.
Das Gefühl muss man haben, denn es sind viele altgediente Spieler dabei, die sicherlich zu Philipp Biecher eine gewisse Beziehung haben.
Mhm.
Ob Philipp Biecher mit all denen weiterarbeiten wollen würde, ist ja auch eine Frage, denn auch er weiß, dass sich was entwickeln muss und dass der Umbruch weiter fortgesetzt werden muss. Und wenn man sich die Altersstruktur der Spieler anguckt, deren Verträge auslaufen, dann ist mit Ausnahme von Benze Imre, der ja auch nur per Option ausläuft, kein wahnsinnig junger Spieler dabei. Die anderen Spieler, ich glaube, der jüngste von denen wäre Nikola Bilek, der jetzt auch langsam auf die 30 zugeht, aber stetig. Alle anderen sind im fortgeschrittenen Handballalter, haben sich sicherlich um den THW verdient gemacht, aber, und wir waren ja vorhin bei Harald Reinken schon so weit, dass wir gesagt haben, der Handball hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Wenn ich eine Spielphilosophie weiterentwickeln möchte oder neu definieren möchte, dann brauche ich vielleicht auch andere Spieler dafür. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Trainerfrage existenziell dafür ist, neben einer wirtschaftlichen Grundlage, mit welchen Spielern man verlängern kann und möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass es, wenn wir die Namen anfangen durchzugehen, es ist bei Domagoj Duvnjak am einfachsten. Wenn der den Finger hebt und sagt, ich würde gern noch, und der THW und er sich finanziell einigen würden, dann würde man sicherlich eine Lösung finden, aber tatsächlich
als Bonusspieler oben.
Genau, sind beide Seiten aber auch so gesettelt, dass sie das sehr kurzfristig auch besprechen können. Er darf natürlich wahrscheinlich nicht das Geld binden, was er einstmals gebunden hat, als er aus Hamburg kam. Da war ein junger Welthandballer. Jetzt ist er ein alter, abgezockter Hund mit Weltklasse-Potenzial.
Der dem THW ja immer noch hilft. Darum glaube ich, auch wenn man das immer so schön sagt, das stimmt natürlich auch nicht ganz genau im Wortsinne, aber ich glaube, er kann sich aussuchen, ob er noch ein Jahr weitermacht oder nicht.
Und er ist der Kapitän, muss man
sagen. Er ist der Kapitän, er hat auch immer noch Führungsqualitäten, er hilft in der Abwehr. Ein Jahr gebe ich dem noch. In meiner Glaskugel wird aber die Zeit von Nikola Bilek und Petter Överby beim THW Kiel enden.
Das ist anzunehmen, aus zwei verschiedenen Gründen sicherlich. Bei Petter Överby ist es sicherlich einmal das Alter, was mit reinspielt, plus die Dreifachbesetzung, die man bei einer Rückkehr von Henrik Pekeler nach Rekonvaleszenz dann eh schon hätte. Mit Pekeler hätte man einen älteren Kreisspieler, der die Jungen noch an seiner Erfahrung partizipieren lassen kann. Und man hat mit Laube und Hacinovic eigentlich schon die neue Zeit eingeleitet, wenn sie denn das liefern, was sie versprechen. Bei Lukas Laube ist man, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, was bis jetzt passiert, sowohl im Angriff. In der Abwehr ist insgesamt noch Steigerungsbedarf beim THW. Das liegt nicht allein an Lukas Laube. Veron Hacinovic hat natürlich dann auch ein bisschen das Pech gehabt, dass er zum Saisonstart nach einer, glaube ich, ganz anständigen Vorbereitung erstmal ausgefallen ist und sich jetzt auch noch in dem Prozess Anpassung, Bundesliga-Anpassung THW befindet. Und dementsprechend da sicherlich noch etwas Luft nach oben hat. Aber Nikola Bilek, dann die andere Geschichte. Nikola Bilek hat ja immer wieder aufblitzen lassen, dass er eine Mannschaft führen kann und auch Weltklasse-Potenzial besitzt. Aber leider ist sein Körper natürlich im Moment so, dass er viel zu häufig gar nicht zur Verfügung steht. Und das ist eben halt eine Frage, ob sich der THW zu viele Spieler leisten kann, die vielleicht nicht zu 100% einsatzbereit sind.
Genau so ist es. Dann bleiben noch zwei links außen.
Das ist die spannendste Frage mit Sicherheit.
Da sind wir wieder beim Pro und Contra. Denn meiner Meinung nach werden beide Verträge verlängert. Rune Dahmke ist aufgestiegen zum Kapitän, ist Kieler Jung, ist das Gesicht des THW Kiel, kann man so sagen.
Vor allen Dingen in der Stadt, ne?
In der Stadt. Ja, in allen Kampagnen und Marketinganstrengungen. Hat die Kieler Woche eröffnet und so weiter und so weiter. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Magnus Landin, 4-mal in Folge Weltmeister als einer von 5 Spielern. Weltklasse links außen. Starker Abwehrspieler auf der Halbposition, dänischer Nationalspieler. Ich sag, beide machen weiter. Du sagst was anderes.
Ich glaube, dass der THW sich entscheiden wird, nicht mit beiden weiterzumachen, einfach auch, um auch einmal das Budget weiter zu entlasten und zweitens, um auch da einen Generationenwechsel vorzuziehen. Für wen sich der THW entscheiden wird, das, also ist aber nur meine Ansicht, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, wird schwierig, weil für beide außen spricht natürlich einiges, da, du hast es gerade eben schon geschildert, aber sie sind halt beide über 30 und wahrscheinlich täte es dem THW.
Landin ist 30 geworden gerade.
Ja, aber er ist über 30 dementsprechend.
Rune Damke ist 32. Ich sag's nur.
Aber es gibt auch gerade auf der Linksaußenposition international als auch national sehr viel gutes Potenzial, was deutlich jünger ist, wo wahrscheinlich auch finanziell Einsparungspotenzial da wäre. Also man muss ja jetzt nur mal sich Leute wie Nuam Leopold in Nord angucken, wie Frederik Bjerre in Gudme. Das sind Jungs, die haben ordentlich was auf dem Kasten und sind deutlich jünger. Und wenn man da nicht auch auf dieser Position vielleicht den Wechsel irgendwann mal verschlafen möchte und sich vielleicht eins der jungen Talente schon frühzeitig sichert, dann wird man irgendwann wieder einen aus dem oberen Regal holen müssen für diese Position.
Also, in deiner Glaskugel, welche Verträge werden verlängert?
Ich glaube, verlängert wird einer der beiden Linksaußen.
Plus Duvniak, plus Pekeler, plus Imre?
Ja, bei Duvniak glaube ich, dass es der kurze Dienstweg sein wird. Da wird man sich wahrscheinlich in 2-3 Gesprächen darauf verständigen, ob beide Seiten wollen oder nicht und was man sich davon verspricht. Bei Henrik Pekeler bin ich zuversichtlich, dass der Vertrag verlängert wird, so seine Gesundheit das oder weiterläuft bis 27, solange das seine Gesundheit und die Rekonvaleszenz zulässt. Und bei Benz Imre bin ich mir sehr sicher, dass der THW seinen Vertrag sehr gern auch über den Zeitraum verlängern wollen würde. Und da eher tatsächlich der Druck auf dem Kessel ist, dass man Benz Imre langfristig an den THW bindet und diese Option langsam, aber sicher nicht mehr im Raum stehen hat.
Ich halte fest, du willst dich nicht festlegen bei den Linksaußen?
Nein. Also ich finde die Entscheidung extrem schwierig. Wie gesagt, Rune Damke hat für den THW einen so repräsentativen Wert, dass es wahrscheinlich dem THW schwer fallen würde, Rune Damke nicht mehr in seinen Reihen zu haben, zumal es im Moment kein Äquivalent gibt, was diese Rolle schon 1:1 ausfüllen könnte. Und Magnus Landin hat unfassbare Qualitäten, wie du schon selbst gesagt hast, ist ein vierfacher Weltmeister. Aber ich bin der Meinung, um weiter und sich weiterzuentwickeln, muss man unbedingt da einen Generationenwechsel einleiten. Und man muss ganz ehrlich sagen, Magnus Landin und auch Rune Damke sind nicht die Werfer, die wie Emil Jakobsen oder wie Freihöfer oder so, die dir, das liegt sicherlich auch an der Spielart und Weise, aber sie haben doch den einen oder anderen Wurf mal drin, der dann nicht im Tor landet. Also die Quoten sind nicht so hoch wie bei den absoluten Topspielern auf der Längsaußenposition. Aber sie haben unfassbare Mentalitätsqualitäten und auch Abwehrqualitäten, was sicherlich dann vielleicht bei dem einen oder anderen Zaubermäuschen auf Linksaußen vielleicht auch abgeht, weil das dann eher ein kurzer, kleiner, wendiger Spieler ist, der super sich verdrehen kann und super Wurfvarianten hat, aber auch tatsächlich maximal auf Linksaußen decken kann.
Mhm.
Nee, da möchte ich mich nicht festlegen, aber du hast das ja getan.
Ich habe es getan, aber war ja auch für mich leichter, weil ich ja sage, dass beide weitermachen. Und ich sehe für Bielik und Överby keine Zukunft mehr beim THW. So leid es mir tut, weil ich...
Beides sehr nette Spieler.
Sehr nette, coole Typen, angenehme Gesprächspartner, haben beide viel Tiefe zu bieten im Gespräch und haben, glaube ich, auch eine sehr gesunde Sicht auf die Welt und auf den Sport und aufs Leben, aber am Ende wirft das keine Tore.
Nein, Nikola Bielik hat sicherlich auch einen immens hohen Wert für die Mannschaft.
Absolut, intern. Auch Kapitän.
der hat alle mehr oder weniger fast kommen und gehen sehen, der ist hier erwachsen geworden. Das ist schon für das innere Verhältnis der Mannschaft ein ganz wesentlicher Spieler. Dementsprechend schwer tut man sich, glaube ich, auch mit der Entscheidung, wie man mit ihm umgehen soll, darf, kann, was man ihm womöglich anbieten könnte und ob das dann für ihn akzeptabel wäre, wenn es denn ein Angebot gäbe. Das müssen dann aber ja auch die beiden Parteien entscheiden. Im Prinzip sind die Rückraumpositionen fürs nächste Jahr mit Domen Makuc, mit Julian Köster, mit Erik Johansson und Eliasson Azkıpagütü bei den Rechtshändern ja schon besetzt, plus Rasmus Ankermann und Nikola Bilic und Domagoj Duvnjak wären beide Aditom. Hoffen wir mal, dass auf halbrecht sich nicht eine größere Baustelle ergibt.
Genau, insgesamt war das ja auch so eines der, glaube ich, auch mal von dir formulierten Risiken, dass jetzt kein adäquater siebter Rückraumspieler verpflichtet wurde. Da muss die Zukunft noch zeigen, ob Rasmus Ankermann diese sieben sozusagen ausfüllen kann, wird können und ob oder ob Domagoj Duvnjak vielleicht die Nummer sieben sein wird als Bonusspieler mit verringerten Bezügen, aber noch so als alternder Weltstar, der dem THW immer noch so super viel geben kann. Gibt viele Optionen, bin gespannt.
Ja, aber so langsam, aber sicher sollte so ein Gerüst dann irgendwann stehen. Aber ich denke, bis Weihnachten, einschließlich der Tage danach bis zum Jahreswechsel, werden wir wohl um einiges schlauer sein.
Alles gar nicht so schlimm, sagen die Verantwortlichen. Das ist auch alles gar nicht so ungewöhnlich. Ich weiß auch, dass es zu Weihnachten immer mal hier und da vor dem letzten Heimspiel des Jahres noch eine Verlängerung gegeben hat, die verkündet wurde. Aber in dieser Quantität mit so vielen Spielern plus Trainer ist das schon kurios, finde ich. Und da wir ja das Ohr nicht nur an den Fans, sondern auch an den Spielern haben, wissen wir ja, dass die Spieler das auch zum Teil kurios finden. Und das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Gradmesser für das Ganze.
Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass die Wertigkeit von Verträgen insgesamt im Handball auch deutlich an Wertigkeit verloren hat. Also es ist einfach so, es wird viel häufiger mittlerweile Außenvertrag raus verpflichtet, es wird viel häufiger schon für das Vertragsende eine nächste Vereinbarung getroffen. Also die Zukunftsplanungen laufen bei vielen Vereinen ja schon sehr weit voraus. Magdeburg ist da sicherlich federführend, was das anbetrifft. Da steht der Schattenkader für bis 2030, glaube ich, schon mehr oder weniger fest. Mhm. Kann man natürlich mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten vielleicht auch etwas problemloser. Der THW hat ja aber auch Verträge wie Köster, Makuc schon frühzeitig eingetütet. Dementsprechend ist da hinter den Kulissen, glaube ich, im Moment ordentlich Bewegung.
Jetzt habe ich gesagt, dass wir auch noch die Rubrik Gerüchteküche bemühen.
Gerüchteküche.
Uns läuft ein bisschen die Zeit davon, aber gibt es da denn so viel zu sagen? Es gab jetzt ein Gerücht, was aber Viktor Szilágyi sehr schnell abgeräumt hat, nämlich der Ex-Löwe John Lindenkrone, der letzte Saison bester Werfer der Löwen war, dann zurückgewechselt ist nach Dänemark. Und jetzt als Ersatz für Emil Madsen im Gespräch war, aber im Gespräch bedeutet in diesem Fall auch nur, dass ein Medium das einfach mal in die Welt geblasen hat und Viktor Szilágyi das wieder abgeräumt hat. Es gab vorher auch nochmal das Gerücht, Alex Duschebajew, der Kielce verlassen wird. Das war aber kein Madsen-Ersatzgerücht, denn da war der noch gar nicht verletzt, sondern ein generelles Gerücht.
Da ging es eher um die nächste Saison, ja.
Ja, genau. Halte ich aber auch für hanebüchen.
Auch das hat Viktor Szilágyi erstmal deutlich dementiert, indem er gesagt hat, er hat nicht mit ihm gesprochen.
Also was können wir der Gerüchteküche noch hinzufügen oder entnehmen, wie rum auch immer?
Dass der THW sicherlich die Augen und Ohren offen hält, je nachdem wie der Heilungsverlauf bei Emil Madsen ist. Sollte Emil Madsen nach dem Januar, im Februar wieder zur Verfügung stehen, dann wird da wahrscheinlich nicht allzu viel passieren. Sollte der THW doch langfristig die Position hinter Harald Reinkind nochmal besetzen müssen, dann wird der THW im Zweifel sicherlich Augen und Ohren offen halten, um da was zu tun.
Bis Februar sind aber, um im Bild zu bleiben, auch schon jede Menge Punkte die Seine hinuntergeschwommen.
Ja, das ist fraglos so. Aber dann sind wir bei dem Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben. Es bedarf eines Spielers, der sofort auf hoher Qualität helfen könnte, womöglich. Denn alles andere, ein Adaptionsprozess auf der Position von 2-3 Monaten, hilft dann aktuell auch nicht weiter. Also es muss ein Spieler sein, der sicherlich auf dem Niveau schon mal gespielt hat, respektive Bundesliga schon mal gespielt hat, womöglich, oder äquivalent. Aber es hilft jetzt nicht, irgendwie einen Spieler zu holen, der sich erstmal 3-4 Wochen in Kiel einfügen muss und dann weitere 3-4 Wochen an das Kieler System einpassen muss, um dann festzustellen, dass es vielleicht nicht reicht.
Also, ich glaube, wenn wir hier das nächste Mal sitzen und die 36. Folge von Timeout THW aufnehmen, wird die Gerüchteküche wieder mehr brodeln.
Oder einiges ist schon abgeräumt.
Die nächste Folge von Timeout THW erscheint am 11.11. Das ist der Geburtstag meiner Tochter und der Tag, an dem der THW Kiel in Bern spielt. Das heißt, es könnte sein, dass wir da auch wieder am Montag aufnehmen. Das müssen wir dann besprechen. Auf jeden Fall steht fest, bis zum nächsten Erscheinungstag steht einiges auf dem Programm, nämlich 3 Hochzeiten, auf denen der THW dann wieder tanzt.
Hoffentlich ohne Todesfall.
Ja, genau. 3 Hochzeiten und kein Todesfall. Das könnte der Titel der nächsten Folge sein, ist doch auch schön. Der THW muss 3-mal in der Bundesliga ran. Zu Hause gegen Melsung, in Gummersbach und zu Hause gegen den Bergischen HC. Der THW spielt 2-mal in der European League. Nämlich, wie wir schon gesagt haben, morgen Abend in Montpellier und das Heimspiel gegen Ostrowia Ostrow. Und, das ist neu, weil der THW als Pokalsieger ja von den bisherigen Runden befreit war, es steht das Achtelfinale im DHB-Pokal am 5. oder 6. November auf dem Programm und da muss der THW auch schon wieder reisen und wir damit auch, nämlich beim Zweitligisten Balingen-Weilstätten. Das sind also 3 Hochzeiten, 6 Spiele, 3-mal auswärts, 3-mal zu Hause. Ordentlich was, worüber wir dann beim nächsten Mal sprechen können.
Straffes Programm und zwischendrin dürfen die Jungs noch ein bisschen Länderspiele absolvieren.
Genau. Straffes Programm und wem das immer noch nicht reicht, um entweder in der Halle oder bei der Lektüre der Kieler Nachrichten oder am Fernsehschirm dem THW Kiel zu folgen, dem empfehlen wir unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW Update, jeden Donnerstag. Dem empfehlen wir auch unseren WhatsApp-Kanal THW Kiel News. Den Weg zu diesem WhatsApp-Kanal findet ihr auch in den Shownotes dieses Podcasts. Da werdet ihr genau dorthin geführt. Und bei Fragen, Anregungen, Kritik könnt ihr euch auch immer an sportredaktion@kieler-nachrichten.de wenden. Das war heute ein volles Programm, oder?
Auf geht's nach Montpellier.
Ich muss jetzt gleich los. Mein Flieger geht, wie man so schön sagt im Business-Deutsch. Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich schon.
Ciao, ciao.
Ciao.